Hallo Christoph.
Hallo Anaida.
Wir sind zwar in Basel, aber in dieser Episode geht es um den Ozean, um die Meere und welche Bedeutung sie haben fürs Klima, für die Biodiversität und warum sie für das Leben auf der Erde so zentral sind. Und deswegen, Christoph, nimmst du uns nachher gleich mit an eine Küste.
Genau, ich nehme euch gerne mit an eine Küste, aber ich will vielleicht vorausschicken doch sagen, dass das Meer uns eigentlich näher ist, als es scheint. Wir müssen eigentlich sagen, dass das Meer vor unserer Haustüre beginnt, weil alles, was wir an Land tun, in irgendeiner Weise mit dem Meer auch zu tun hat. Unsere Abwässer, um ein banales Beispiel zu nennen, aber auch das Mikroplastik unserer Sportartikel und der Abrieb unserer Pneus, das alles landet irgendwann im Meer.
Und auch was wir essen, hat ganz zentral mit dem Meer zu tun, Stichwort Fischerei.
Stichwort Fischerei und genau, wir nehmen euch mit zu einem Fischer auf Sizilien. Wir reisen in dieser Episode aber auch weiter an den Golf von Mexiko zur Forscherin Ulcia Urrea Marinho. Sie zeigt uns, wie das Leben mit dem Meer in Zeiten der Klimakrise aussehen kann. Und wir sprechen mit James Carey. James Carey ist Ozeanograf der Umweltorganisation Ocean Care und er spricht mit uns über den Zusammenhang zwischen Klima, Artenvielfalt und den Meeren. Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Anaida Fiertz.
Und Christoph Keller. Und ja, wir starten gleich mit unserer Reise. Das ist Dario Caruso, Fischer in Siracusa, Sizilien. Genauer, Dario Caruso ist Kleinfischer. Dario Caruso zeigt auf zwei Bottiche, in denen sein Fang liegt. Nicht viel, sagt er, für diesen Tag, aber so sei es eben. Dario Caruso, noch immer im Ölzeug, Wollkappe auf dem Kopf, Zigarette im Mund, Hände wie breite Flossen. Ob er weit hinausfahre, frage ich ihn. Nein, nicht weit hinaus, nur bis vor die Insel Ortigia, dem alten Stadtteil von Siracusa, vor die Stadtmauern gewissermaßen. Seinen Fang verkauft Dario Caruso an Private, manchmal auch an Restaurants. Dario Caruso sagt von sich, er sei ein pescatore artigianale.
Allora, praticamente questa pesca è che tu e io praticamente ho calato il 3 maggio ieri sera.
Er hat seine Netze beim Eindunkeln ausgeworfen. Heute Morgen hat er sie wieder eingeholt. Die Netze, erklärt mir Dario, lagen wie ein U im Wasser. Er fange seine Fische bei Kilometer Null, also eben gleich vor der Küste. Und das sei der große Unterschied zur industriellen Fischerei, dass sie eben keine Pesca di distruzione sei, keine zerstörerische Fischerei.
Non è una pesca di distruzione, capito? Dove praticamente è una pesca di truppa, come si vuol dire, di massa.
Umgekehrt aber könne er seine Fische teurer verkaufen, weil sie ganz frisch sind, nicht tiefgekühlt. Das, was er hier tue, seine Arbeit, das Fischen mit dem Tremaglio, dem U-förmigen Netz, das sei ein alter sizilianischer Beruf, ein altes Handwerk. Das habe, betont Dario Caruso, nichts zu tun mit der industriellen Fischerei, mit den riesigen Trawlern, die mit den Schleppnetzen nicht nur den Meeresgrund zerstörten. Auf den Trawlers würden auch junge Fische, die man nicht verkaufen kann, als Beifang über Bord geworfen, bereits tot. Für ihn, sagt Dario, sei das unbegreiflich. Siracusa, die Stadt am Meer, die markante Insel mit der Altstadt, sie umfasst eine weite Lagune. Ein Kanal verbindet den Porto Grande mit dem Porto Piccolo. In diesem Kanal wird Wasserball mit Kajaks gespielt. Hier fahren die Ausflugsboote durch, Stand-up-Paddlerinnen fahren durch und hier liegen die mittelgroßen und sehr kleinen Fischerboote, viele bunt und liebevoll bemalt. Am Bug zwei Augen, an den Seiten kleine Öffnungen, damit Meereswasser den Fang wässern kann. Und an den Ufern, auf Treppen, überall die Netze der Fischer, manche verkaufen ihren Fang direkt vom Boot aus. Noch ungefähr 20 seien sie hier in Siracusa, sagt Dario Caruso. Kleinfischer, die alle das Meer kennen, seinen Untergrund, die Formationen tief unten.
Se hai un fondale sabbioso, hai un fondale roccioso, allora nella.
Wenn du einen sandigen Untergrund hast, fängst du andere Fische als die hier, die ich über den Felsen gefangen habe, Rotbarsch, Seebrasse. Umgekehrt, wenn ich also einen Seesaibling fische, dann weiß ich, dass der Untergrund schlammig ist, weil der Seesaibling mag den Schlamm.
Sì, è un mare vivo, è un mare che praticamente oggi c'è questa corrente da questo lato, domani c'è la corrente da quell'altro lato, noti che quando c'è una tipologia di corrente hai un.
Das Meer ist lebendig, es lebt, sagt Dario Caruso. Man muss die Strömungen lesen können, die Temperaturen. Und es kommt auch auf das Wetter an, weil die Fische sind wie die Menschen. Bei schlechtem Wetter mögen sie nicht raus, verstecken sich. Stichwort Menschen, die rausgehen. In den Gassen der Stadt drängen sich von März bis Oktober Massen von Touristinnen und was die an Fisch essen, zu Mittag, zu Abend, das könnten Dario und seine Kollegen nie abdecken, schon gar nicht den Bedarf der ganzen Stadt, immerhin 117.000 EinwohnerInnen. Das geht nur, indem massive Mengen angefischt werden, tonnenweise Fisch, weil Fisch wird heute nicht wie früher in Maßen und nur ab und zu gegessen. Fisch ist zu einem festen Bestandteil heimischer und touristischer Menüs geworden. Nachhaltige Fischerei wie die, die er da betreibe, sei da schwierig, sagt Dario Caruso.
Perché loro gli interessa la pesca industrializzata, capito? La grande pesca, perché nelle piccole imbarcazioni.
Kommt hinzu, sagt er, dass Lizenzen für Kleinfischerei praktisch nicht mehr zu kriegen sind. Der Staat habe die Anzahl der Lizenzen plafoniert. Weil der Staat ist vor allem an der Großfischerei interessiert, an den Schiffen, die Umsatz machen. Die kriegen die Kontingente. Während wir hier, die Kleinfischer, wir sind für sie mehr so wie die Kleinbäuerinnen, also eher so vernachlässigbare Faktoren.
Territorio, capito, fa quelle sue piccole cose, capito, non ci sono, non ha dipendenti, non ha, capito, tutta questa situazione che lo Stato lì ci mangia.
Ach ja, und eins will Dario Caruso noch loswerden, das Plastikproblem.
Quando c'è corrente o c'è mare forte, praticamente io posso invece di trovare i pesci nella rete, posso trovare.
An manchen Tagen, wenn es stürmt oder die Strömungen stark sind, findest du im Netz Plastik, viel Plastik, Flaschen, Becher, alles Mögliche. Sie würden, sagt Dario, ihm den Tag verlängern, weil er sie aus dem Netz klauben muss. Sie machen auch seine Netze kaputt. Also. Das Plastikproblem, das sei, betont Dario Caruso, für ihn vor allem eine ökonomische Einbuße.
Nella panchina, noi come pescatori non abbiamo un punto di raccolta di plastica. Allora che cosa succederebbe?
Er wünsche sich, fügt er an, dass die Fischer den gefangenen Plastik irgendwo abgeben könnten, gegen eine Honorierung, denn schließlich reinigten sie so auch das Meer mit ihren Netzen.
Dario Caruso, einer der 20 Fischer in Siracusa. Mit der Kleinfischerei hält sich dort und überall, wo Kleinfischerei betrieben wird, nicht nur ein besonderes Wissen vom Meer, sondern auch ein Handwerk, das im Einklang mit dem Meer und seinen Lebewesen ist.
Genau, das mit dem Einklang ist, glaube ich, ganz wichtig, weil Dario Caruso ist so etwas wie ein Meeresexperte. Er hat ein profundes, auch ein gelerntes Wissen vom Meer. Und das heißt so viel wie, dass er weiß, wie weit er gehen kann mit seiner Fischerei. Ganz konkret, wie viel Fang dieses Meer, das vor ihm liegt, erträgt. Also er weiß auch, Dario Caruso, wo seine Grenzen sind. Und ich glaube, das ist für unser Thema hier ganz essentiell.
Das wäre ein Umgang mit dem Meer, der nachhaltig ist, ein Modell im Kleinen. Aber die Realität ist oft eine andere. Dieses Leben mit dem Meer ist bedroht durch die globale Marktwirtschaft und die Klimakrise. Der Fischer Dario Caruso ist ein Beispiel für Millionen Menschen weltweit, die spüren, wie stark die Meere schon geschädigt sind durch Vermüllung und Übernutzung und die Folgen der Klimakrise.
Ja, wie stark unser Leben vom Meer abhängt, das hat für diese Episode unsere Kollegin Lena Schubert in Berlin recherchiert. Hallo Lena.
Hallo Anna-Ida und hallo Christoph.
Lena, du lebst in Berlin und du bist auch ziemlich weit entfernt vom Meer.
Das stimmt, aber trotzdem ist auch mein Leben mit dem Meer verbunden. Ein Beispiel, in meiner Nachbarschaft, da liegt so ein großer Containerhafen und ich war da letztens spazieren und habe bunte Seekontainer gesehen, die sich da eben auftürmen. Und wenn ich durch diese Stahlwände hätte sehen können, dann hätte ich vielleicht auch den Kaffee gefunden, den ich gerade eben getrunken habe oder die Kopfhörer, die ich gerade trage, weil ganze 90% des globalen Warenverkehrs übers Meer transportiert werden.
Also das heißt auch unser Alltag, die Dinge, die wir im Alltag brauchen, das alles würde ohne diese maritimen Infrastrukturen überhaupt nicht funktionieren.
Richtig, das zeigt auch das Internet, weil 99% des internationalen Datenverkehrs werden nämlich durch Seekabel übertragen. Die sind viel effizienter und günstiger als Satelliten. Oder auch wenn wir jetzt an Strom denken, mein Strom zum Beispiel, der kommt teilweise aus Offshore-Windparks in der Nordsee.
Wir können also festhalten, die Meere sind alles andere als unberührt und wild, sondern fester Bestandteil der Weltwirtschaft.
Das hat auch eine lange Geschichte, weil ohne Seefahrt der Kapitalismus wahrscheinlich nie global ausgeweitet worden wäre und auch Kolonialismus, Versklavung und was wir unter Globalisierung eben verstehen, das alles fand über das Meer statt und auf dem Meer statt.
Also das Meer ist ein Wirtschaftsraum, das Meer ist eben überhaupt kein leerer Raum, aber trotzdem sehen viele Menschen hier in Europa die Meere vor allem als ein Ort der Entspannung. Die Menschen schauen aufs Meer hinaus, sie haben das Gefühl, ich bin jetzt hier konfrontiert mit einem leeren Raum und das gibt dann so etwas wie eine Urlaubskulisse, so wie ich sie eben auch in Siracusa erlebt habe.
Dass das Meer genauso eine Geschichte hat wie das Land, das wird eben hier in Europa viel zu oft ausgeblendet. Und gerade was auf hoher See passiert, also fern der Küsten, das ging bislang oft wortwörtlich unter.
Besonders problematisch ist das in der Klimadebatte. Die Meere wurden bislang kaum thematisiert. Und auch wir widmen uns erst jetzt nach 60 Episoden dem Meer. Warum, Lena, jetzt das Meer?
Das hat unterschiedliche Gründe. In der Wissenschaft wird mittlerweile von einem Ocean Turn gesprochen und Turn, dieser Begriff, wird meist da verwendet, wo man eine Richtungsänderung oder einen Paradigmenwechsel benennen möchte. Und in diesem Fall geht es eben weg von einem Überfokus aufs Land und auf den Kontinent hin zum Meer. Da muss man natürlich sagen, dass das vor allem eine Perspektivverschiebung ist, die in Europa stattfindet, weil es viele Menschen weltweit gibt, die schon lange einen engen Bezug zum Meer haben. Der Ocean Turn macht dann eben auch für alle anderen klar, dass egal, ob wir uns jetzt für so skurrile Tiefseetiere wie den Blobfisch begeistern oder eben lieber festen Boden unter den Füßen haben, dass wir alle vom Meer abhängen. Und da geht es um mehr als Fisch oder Strom oder Zoom-Calls. Da geht es buchstäblich um die Luft, die wir atmen.
Klima und Meer hängen also untrennbar zusammen. Und darüber hast du, Lena, mit James Carey von Ocean Care gesprochen. James Carey ist Meeresbiologe, er hat in Südafrika studiert und sich in seinen Forschungsarbeiten vor allem mit Korallenriffen auseinandergesetzt. Er ist zudem passionierter Taucher und arbeitet als Berater für Klima und Meere bei Ocean Care. Ocean Care ist eine Schweizer NGO, die sich seit 35 Jahren für die Meere und ihre Lebewesen einsetzt.
Also auch für uns Menschen. Und zum Einstieg hat James Carey eine Kollegin zitiert, Sylvia Earle, das ist eine US-amerikanische Ozeanografin und Umweltaktivistin.
Das Zitat der Ozeanografin Sylvia Earle bringt es auf den Punkt für mich. Kein Ozean, kein Leben, kein Blau, kein Grün. Es erinnert uns daran, dass das Marine-Ökosystem ist nicht nur für die menschliche Gesellschaft von direktem Nutzen, sondern auch unverzichtbar für die Stabilität des Klimas und die Gesundheit unseres gesamten Planeten. Meeresökosysteme sind die Lungen unseres Planeten. Sie produzieren etwa 50% des Sauerstoffs, den wir atmen, und absorbieren gleichzeitig rund 30% der Treibhausgase aus der Atmosphäre. Diese doppelte Funktion macht sie zu einer unverzichtbaren Stütze im Kampf gegen den Klimawandel. Ohne die Fähigkeit der Ozeane, über 90% der überschüssigen Wärme aufzunehmen, wären die Auswirkungen des Klimawandels bereits katastrophal.
Die Meere produzieren also nicht nur Sauerstoff, sondern sie binden auch schädliches CO2 und Wärme. Sie sind es also, die die Klimakrise ganz entscheidend mit abmildern.
Und das hat Grenzen, denn wenn die Meere CO2 binden, dann entsteht Säure. Die Meere werden also saurer. Und wenn sie Wärme aufnehmen, dann werden sie heißer. Und das hat Konsequenzen, sagt James Carey.
Die Erwärmung der Ozeane und die zunehmende Hitzewellen im Meer stellten die größte Bedrohung für die Gesundheit der Ozeane dar. Ein Beispiel hierfür sind die massiven Korallenbleichen, die durch steigende Wassertemperaturen ausgelöst werden. Als ich am Great Barrier Reef arbeitete, war ich Augenzeuge von 3 solchen Ereignissen innerhalb von nur 5 Jahren. Diese Katastrophen zerstören Korallenriffe, gefährden die Artenvielfalt und beeinträchtigen die Lebensgrundlagen von Millionen von Menschen, die von diesem Ökosystem abhängig sind.
Korallen sind ein gutes Beispiel für die enorme Biodiversität der Meere. Laut Schätzungen beherbergt der Ozean über 2 Millionen Tier- und Pflanzenarten und viele Arten sind noch nicht mal entdeckt. Dieser Reichtum ist aber eben durch Veränderungen in Temperatur, in Säuregehalt und Co. stark gefährdet.
Die Meere zeigen also, wie eng Klimakrise und Artensterben zusammenhängen.
Und die Effekte der Klimakrise sind dabei nicht mal das Einzige, was die Meereslebewesen belastet. Dazu kommt noch etwas, das auch Dario Caruso, der italienische Kleinfischer, beobachtet.
Überfischung ist ein großes Problem. Etwa 34% der weltweiten Fischbestände sind überfischt. Das heißt, sie werden schneller abgefischt, als sie sich wieder erholen können. Der Fang von Nicht-Zielarten wird als Beifang bezeichnet und umfasst Delfine, Schildkröten und Seevögel, die unbeabsichtigt gefangen und dabei entweder verletzt oder getötet werden. Die Überfischungen gefährdet nicht nur die Ernährungssicherheit von Milliarden Menschen weltweit, sondern stört auch die Ökosysteme, in denen wichtige Arten dezimiert werden.
Auch das Plastik, was Caruso dann anstelle von Fischen in seinen Netzen findet, auch dieses Plastik ist ein gewaltiges Problem, sagt James Carey.
Also Plastik verheddet und erstickt Meereslebewesen, die es oft mit Nahrungen verwechseln oder sich einfach darin verfangen. Noch problematischer ist vielleicht das Problem des Mikroplastiks. Mikroplastik ist mittlerweile überall zu finden, von den tiefsten Tiefen des Ozeans bis hin zu unseren Gehirnen. Es sammelt sich in Meereslebewesen an und gelangt in die Nahrungsnetze, wodurch es wahrscheinlich in unseren Körper gelangt. Mikroplastik kann auch schädliche Giftstoffe freisetzen und stellt somit ein langfristiges Gesundheitsrisiko für Meeres- und Landlebewesen dar.
Es gibt ja solche Schockfotos, die den Müll zeigen, der im Inneren von verendeten Seetieren, also zum Beispiel Robben oder Delfinen, gefunden wurde. Mikroplastik ist natürlich viel weniger greifbar und gar nicht sichtbar ist ein anderes Problem, nämlich Lärmbelastung.
Das ist in den Ozeanen mittlerweile fast allen gegenwärtig und geht auf den Schiffsverkehr, militärische Sonare sowie Unterwasserbauten und die Öl- und Gasexploration zurück, die die Kommunikation, Navigation und das Paarungsverhalten von Meerestieren stören und insbesondere Arten wie Wale und Delfine beeinträchtigen.
Schiffsverkehr und Sonare, das kann ich mir noch vorstellen. Unter Wasser, Baulärm auch, aber was hat das mit Öl und Gas zu tun?
Im Meeresgrund liegen Öl- und Gasvorräte und um die zu finden, ziehen Schiffe Schallkanonen durchs Meer und bombardieren den Meeresgrund dann alle 10 bis 20 Sekunden mit bis zu 250 Dezibel.
Ich weiß, dass eine Bewegung auf den Balearen verhindert hat, dass im Meeresgebiet rund um Mallorca weiterhin mit Unterwasserschallkanonen nach Gasvorkommen gesucht wird. Die Aktivistinnen beriefen sich dabei ganz explizit darauf, dass diese Kanonen vor allem die Wale buchstäblich verletzen. So laut sind sie.
Ja, zum Vergleich, das menschliche Ohr, das schmerzt schon ab 120 Dezibel und die Schallkanonen erzeugen oft das Doppelte. Ja, nicht nur Öl- und Gasvorkommen im Meeresboden wecken Begehrlichkeiten.
Eine neue Bedrohung, das ich erwähnt habe, ist Tiefseebergbau. Das heißt, die Gewinnung seltener und wertvoller Mineralien aus dem tiefen Meeresboden, die angeblich für den Green Transition benötigt werden. Wenn dieser Bergbau zugelassen wird, wird er empfindliche Tiefsee-Lebensräume zerstören, die Lärmbelästigung weiter erhöhen und Ökosysteme stören, die sich nur langsam erholen.
Das sehen auch immer mehr Regierungen so und verbieten Bergbau vor ihren Küsten, zuletzt zum Beispiel Hawaii. Auch viele andere Insel- und Küstencommunities wenden sich zunehmend gegen den Raubbau in ihren Hoheitsgewässern, also gegen Eingriffe in extrem sensible Ökosysteme.
Stichwort in Ruhe lassen. Gibt es nicht auch Ideen für Geoengineering im Meer?
Ja, James Carey hat sich ausführlich mit solchem marinen Geoengineering beschäftigt, also mit Technologien, die die Dynamiken des Klimawandels verzögern oder zurücknehmen sollen. Ein Beispiel dafür ist die Ozeandüngung, die CO2 im Meer binden soll. Und James Carey hat mir erklärt, warum er das kritisch sieht.
Eine Technologie zur Entfernung von Kohlendioxid, also Carbon Dioxide Removal aus dem Meer, die vorgeschlagen wurde, ist die Ozeandüngung oder auf Englisch Ocean Fertilization. Die Idee besteht darin, dem Meer Eisen oder Nährstoffe hinzuzufügen, um das Wachstum von Plankton zu fördern, das während seines Wachstums Kohlenstoff aufnimmt. Es ist jedoch unklar, wie viel dieses Kohlenstoffs tatsächlich langfristig gebunden wird. Es wurde bereits mehrfach versucht, diese Ocean Fertilization, und führte zu toxischen Ausbrüchen, die möglicherweise andere starke Treibhausgase freigesetzt haben, als die Planktonblüte starb. Solche Blüten verbrauchen auch Sauerstoff im Ozean, was zu Töten Zonen, also Dead Zones, führt, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Meeresleben haben. Es gibt auch erhebliche Auswirkungen auf Ressourcen und Energie, wenn die Ozeandüngung von großem Maßstab durchgeführt wird, einschließlich enorme Herausforderungen bei der Ressourcengewinnung, Verarbeitung und beim Transport.
Carey sorgt sich also darum, dass diese Technologien eher ein Vorwand für die Öl- und Gasindustrie sind, einfach genauso weiterzumachen wie bisher.
Wir können also zusammenfassen, dass die Meere extrem sensible Ökosysteme sind, dass Eingriffe wie Geoengineering und auch Öl-, Gas- und Mineraliengewinnung die Ozeane gefährden. Und deshalb sollten sie auch weitestgehend verboten sein. Aber wer entscheidet denn, was auf dem Meer passiert und was unter den Meeresoberflächen passiert?
Das kommt drauf an. Bis 200 Seemeilen vor einer Küste steht das Meer in der Verantwortung der angrenzenden Staaten. Und danach beginnt dann das, was wir die Hohe See nennen. Und das sind ungefähr 60% der Meeresfläche. Das ist ein gigantischer Bereich, der trotzdem kein rechtsfreier Raum ist. Es gibt mittlerweile nämlich einige internationale Gremien und Abkommen, die festlegen, was auf hoher See erlaubt ist und was verboten ist. Leider muss man sagen, dass da wirtschaftliche Interessen und Lobbyverbände großen Einfluss auf die Regulierung haben.
Die Organisation Ocean Care, für die James Carey arbeitet, hat einen speziellen Beraterstatus bei den Vereinten Nationen und bildet ein wichtiges Gegengewicht zu den Lobbyverbänden der extraktiven Industrie. Aber für welche Maßnahmen setzt sich Ocean Care denn konkret ein?
James Carey hat mir erzählt, dass Ocean Care kürzlich eine Deklaration mit 6 Forderungen veröffentlicht hat, die den Titel trägt Because Our Planet is Blue. Und er erzählt jetzt mal, welche Forderungen.
Erstens, ein vollständiges Verbot der Offshore-Öl- und Gasexploration und ein Aussteig aus fossilen Brennstoffen. Zweitens, verbindliche Maßnahmen zur Reduzierung der Schiffsgeschwindigkeit oder Kollisionen mit Walen, Lärmbelästigung und Schiffsemissionen reduziert werden. Drittens, ein Verbot destruktiver Fischereimethoden wie der Grundschleppnetzfischerei, die massive Habitatzerstörung verursachen und im Meeresboden gespeichertes CO2 freisetzen eigentlich. Viertens, die Einführung globaler Regeln zur Beendigung der primären Plastikverschmutzung. Schätzungsweise 9 Millionen Tonnen Plastikmüll gelangen jedes Jahr in die Ozeane und bei seiner Herstellung werden auch Treibhausgase freigesetzt. Fünftens, erreichen eines globalen Moratoriums für den Tiefseebergbau. Ich habe schon erwähnt, die Probleme, die mit verbunden sind. Und schließlich das Aufbau wirksamer Naturschutzmaßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung von Ökosystemen.
Diesen Maßnahmenkatalog kann jede und jeder online unterzeichnen und wir werden euch die Stellungnahme deswegen in der Episodenbeschreibung verlinken.
Wenn man die 6 Punkte zusammenfassen will, dann kommt man ja schnell auf den fossilen Kapitalismus als Problem, Öl, Gas, aber auch Plastik. Und davon müssen wir uns natürlich dringend verabschieden, damit die Meere nicht weiter vermüllt, aufgeheizt und versauert werden. Nun, wenn Ocean Care sich schon so lange gegen all diese Aktivitäten einsetzt, gibt es denn schon Teilerfolge, was diese 6 Punkte der Deklaration angeht, Lena?
Beim ersten Punkt, dem Ausstieg aus den Fossilen, da muss natürlich viel mehr passieren, aber es gibt trotzdem auch Erfolge, zum Beispiel in der Schifffahrt. Es gibt immer mehr Reedereien, gerade im Mittelmeer, die entscheiden, den Verkehr zu verlegen und zu verlangsamen, um dann eben bedrohte Arten wie Wale wortwörtlich in Ruhe zu lassen.
Gleichzeitig gibt es aber da auch Greenwashing, müssen wir vielleicht einwenden, nämlich überall dort, wo Reedereien jetzt Liquid Natural Gas als Zukunftstechnologie einsetzen, muss man, glaube ich, schon auch kritisch sein. Aber was ist jetzt mit dem Schutz der Hohen See, also den ungefähr 60% der Meeresflächen, die keinem Staat zugehören, wo die Regulierung also so viel schwieriger ist?
Da tut sich immer mehr. 2023 wurde ein UN-Abkommen beschlossen, das Schutzgebiete auf hoher See ermöglichen soll. Und auch der Tiefseebergbau, der darin nicht vorkommt, trifft auf immer mehr Gegenwind. 2024 fand eine Konferenz der International Seabed Authority statt, die sich eben um den Meeresboden kümmert. 32 Staaten haben sich dort gegen Tiefseebergbau ausgesprochen und die Behörde vergibt deswegen vorerst keine neuen Lizenzen für den kommerziellen Abbau von Mineralien in der Tiefsee.
Und wir müssen ja nicht nur in die Tiefsee gehen, um uns im Klaren zu sein, wie sensibel die Ökosysteme im Meer sind. Ich denke hier vor allem an das Seegras Posidonia. Posidonia ist vor allem im Mittelmeer sehr wichtig. Das Mittelmeer ist ja ein abgeschlossenes Meer und für die Sauerstoffproduktion im Mittelmeer sind eben diese Posidonia-Felder ganz zentral. Posidonia-Felder speichern doppelt so viel CO2 wie der Regenwald. Posidonia-Felder schützen auch vor Erosion und Posidonia ist ein wichtiges Habitat für Fische, für Muscheln und Krebse. Und vielleicht sollten wir hier noch erwähnen, dass eben diese Bestände von Posidonia gefährdet sind. Rund 30% der Bestände sind gefährdet oder bereits zerstört. Und hier sind vor allem der Yachttourismus, die vielen Yachten und Boote schuld, die mit ihren Ankern jedes Jahr tausende Quadratmeter Posidonia zerstören. Und diese Felder regenerieren eben nur ganz langsam.
Ein Ökosystem, das wir jetzt noch etwas genauer anschauen, ist geografisch und klimatisch sehr spannend. Der Golf von Mexiko. Die Region hat einen direkten Einfluss auf das Klimasystem Erde. Gleichzeitig hat die Klimakrise einen enormen Einfluss auf das Leben vor Ort. Vor Ort am Golf von Mexiko, der sich über Kuba, Mexiko und die USA erstreckt. In dieser Region liegen total mehr als 200 Städte am Meer. Das ist Ulcia Urrea Marinho. Sie doktoriert am Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies.
And the idea of this thesis is evaluate.
Für ihre Forschung hat Ulcia Urrea Marinho drei Städte ausgewählt: La Habana in Kuba, Ciudad del Carmen in Mexiko und Tampa in den USA. Die Idee ist es, in verschiedenen Schritten zu evaluieren, wie die Küstenstädte am Golf von Mexiko mit den Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert sind. Insbesondere mit dem Anstieg des Meeresspiegels und Hochwasser. Und wie diese Städte Maßnahmen entwickelt und umgesetzt haben, um diese Probleme in ihren Gebieten anzugehen.
All of the three countries have mangroves or seagrasses or oysters, so there are different habitats that we share.
In allen drei Ländern gibt es Mangroven, Seegras und Austern. Es gibt also verschiedene Lebensräume, die geteilt werden. Und wenn die verschiedenen Ansätze angeschaut werden, die die Länder und Städte verfolgen, um den Anstieg des Meeresspiegels und das Hochwasser in den Griff zu bekommen, im selben Lebensraum, im selben Ökosystem, sich zu überlegen, welche Maßnahmen erfolgreich sind und welche nicht, dann kann viel von den Nachbarn gelernt werden. Natürlich muss man das immer an die eigene Situation anpassen, aber es ist einfacher, Erfahrungen zu teilen und auch Wissen zu teilen in diesen Umgebungen, die in ihren natürlichen Bedingungen vergleichbar sind. Alle drei Städte, die erforscht werden, sind von Meeresanstieg und Überschwemmung betroffen. Unterschiedliche Überschwemmungen im Zusammenhang mit hydrometeorologischen Phänomenen wie zum Beispiel Hurricanes.
That baseline, it's important to differentiate in
Diese Basislinie ist wichtig, um den regionalen Meeresspiegelanstieg vom globalen Meeresspiegelanstieg zu unterscheiden. Im Falle Mexikos als Region ist das Land, das den Golf umgibt, ziemlich flach. Es gibt nicht viele Erhöhungen. Der Begriff dafür ist Küstenebene. Es ist also flach, es gibt keine Berge, bis man weit ins Landesinnere kommt. Im Allgemeinen ist die Region daher sehr anfällig.
Ciudad del Carmen is very, you know, illustrative. Ciudad del Carmen is an island.
Ciudad del Carmen ist eine Insel, eine Düneninsel, das heißt, sie besteht aus Sand. Sie ist durch zwei Brücken an beiden Enden mit dem Festland verbunden. Sie ist der Hotspot der mexikanischen Öl- und Gasindustrie, offshore. Sie spielt also eine wichtige Rolle in der mexikanischen Wirtschaft, aber es ist auch eine Stadt, die inmitten eines Naturschutzgebietes liegt. Es handelt sich also um einen sehr kontrastreichen Ort für eine Stadt, die ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für ein Land ist, aber auch inmitten eines Naturschutzgebietes liegt.
Naturally, barrier islands move. Barrier islands are systems very dynamic and all the time.
Da die Insel nur aus Sedimenten, also Sand, besteht, ist Erosion ein großes Problem, vor allem seit Straßen gebaut wurden. Natürlicherweise bewegt sich eine Düneninsel. Die Insel ist ein sehr dynamisches System und ist immer in Bewegung. Wenn der Sand stabilisiert wird, kann sich die Insel nicht mehr bewegen. Dadurch wird das Gebiet anfällig für Erosion.
You don't need to have a huge storm to have flooding. You need to
Man braucht keinen großen Sturm, um eine Überschwemmung zu haben. Es braucht ein bisschen Flut und ein bisschen Regen, weil der Übergang vom Landesinneren zum Meer sehr flach ist und man keine großen Erhebungen hat. Auch Häuser, die direkt am Strand gebaut werden, können Erosion begünstigen. Vor allem ist hier eine Seite der Insel mit informellem Häuserbau davon betroffen. Lucia Urrea Marinho spricht von Umweltgerechtigkeit und sie untersucht in ihrer Forschung, wie die Menschen vor Ort aktiv werden in den Communities. Beispielsweise hat sie herausgefunden, dass Mangrovenaufforschungsprojekte bottom-up besser funktionieren als die Projekte, die vom Staat lanciert werden. Das wäre dann top-down. Genossenschaften oder Kooperativen, Cooperativas heißt das auf Spanisch, sind ein zentrales Instrument in Mexiko.
Local leaderships and bottom-up restoration projects are the ones that
Lokale Leadership und Bottom-up-Restaurierungsprojekte sind zumindest im Moment der Beweis dafür, und das zeigt die Arbeit, dass die Projekte über die Jahre hinweg funktionieren. Initiativen, die aus der Zivilgesellschaft kommen, haben einen enormen Einfluss auf die Stärkung der Resilienz. Besonders in Tampa in den USA hat Ulcia Urrea Marinho beobachtet, dass große Flächen wie Parks und auch Schulgelände direkt an einer Wasserzone aktiv genutzt werden können.
And you are diminished the vulnerability of like a whole neighborhood.
Die Vulnerabilität eines ganzen Viertels wird vermindert, wenn in einem Park gehandelt wird. Natürlich müssen auch PrivatbesitzerInnen etwas tun. Diese Art von Maßnahmen müssen auch auf Privatgrundstücken gefördert werden, insbesondere in den USA. Aber wenn man mehr Menschen erreichen will, so Ulcia Urrea Marinho, muss man auf öffentlichen Flächen handeln. Menschen brauchen Zugang, aber diese Orte müssen auch einige Ökosystemleistungen für die Menschen erbringen. Und der Schutz ist einer der wichtigsten.
So, you must be protected and be ready to receive those impacts.
Dass die politische Situation in einem Land für die Implementierung der Strategien eine zentrale Rolle spielt, zeigt das Beispiel Kuba. Besonders Infrastrukturen direkt am Wasser, auf Sand, die vom Staat gebaut wurden, wurden wieder abgerissen, um im Osten von La Habana das System Düne-Strand zu restaurieren.
Kuba has one of the most better systems to manage risk.
Aber auch wenn es um Community-Based Solutions geht, lohnt sich ein Blick nach Kuba. Ulcia Urrea Marinho betont das gute System, mit Risiko umzugehen. Die Bevölkerung weiß ganz genau, was zu tun ist, wenn etwas passiert, Hurricanes, Überschwemmungen, auch Erdbeben.
It's hard, but you see the news in Cuba and few people die when those happen, if you compare with another places from the Gulf of Mexico. I only say no Mexico.
Wenige Menschen sterben im Vergleich zu anderen Orten am Golf von Mexiko. Diese Kapazität wurde im Laufe der Jahrzehnte aufgebaut. In Kuba ist alles sehr gut organisiert und daher sehr wertvoll, weil das Leben retten.
When you strengthen your seawall or you restore those dunes or you are helping people
Küstenstreifen verstärken, die Dünen wiederherstellen oder wenn Menschen bei der Durchführung von Restaurierungsprojekten geholfen wird, dahinter stecken Menschen mit technischem Wissen. Ulcia Urrea Marinho betont, dass diese Art von Profilen gestärkt werden muss und die Arbeit anerkannt werden muss, die seit Jahrzehnten gemacht wird. Sie betont auch, dass es das Wissen ist, das nicht nur von AkademikerInnen kommt oder von StädteplanerInnen. Nein, es sind auch die Menschen vor Ort, die in den von der Klimakrise akut betroffenen Gebieten leben und arbeiten und ein spezifisches Wissen und Erfahrungen mitbringen.
It's not in the vacuum, so we need to strengthen those kind of profiles and recognize those works.
Ja, vielen Dank, Anaida, für diesen Ausflug an den Golf von Mexiko mit Ulcia Urrea Marinho. Und ich finde das schon interessant, dass sie eigentlich das betont, was auch Dario Caruso gesagt hat, dass eigentlich das lokale Wissen so zentral ist, dass die Kenntnis der Menschen am Meer, Menschen, die mit dem Meer im Alltag leben, eben ganz zentral ist für den Erhalt dieses Ökosystems. Und genau diese Erfahrung, so paradox es tönt, haben eben, wenn wir bei der Fischerei bleiben, diese Hochseefischer, Trawler, Maschinen eben nicht. Die fahren aufs Meer hinaus und suchen mit ihren Sonaren nach Fischbeständen, die sie aber nie wirklich gesehen, nie erlebt haben. Sie haben noch nie getaucht nach diesen Fischen und die holen sie dann einfach aus dem Meer, wie zum Beispiel Zink oder Kupfer aus einer Mine irgendwo in den Anden. Also die extraktive Perspektive, die da durchschlägt.
Genau, ich glaube, es geht einerseits darum, Informationen und Wissen zu erlangen darüber, was auf dem Meer passiert. Also vieles von diesen Aktivitäten, was auf der Hohen See passiert, viele Extraktionen, findet wirklich fern der Augen der demokratischen Öffentlichkeiten statt. Das ist ein großes Problem, dass viele Menschen gerade in Europa wenig ihren eigenen Bezug zum Meer wahrnehmen. Und das ist total wichtig eigentlich, dass das genauso Thema in der Politik in der Schweiz, in Deutschland ist, wie auch überall sonst. Es ist total wichtig, dass wir uns mehr mit der Wissenschaft, der Klimawissenschaft auch zum Meer beschäftigen, dass wir verstehen, welchen Zusammenhang unser Leben wirklich mit dem Ozean hat, mit den Meeren hat. Und es ist natürlich wichtig, dass wir das lokale Wissen weltweit auch in Beziehung setzen und uns ja, dem annehmen im Verhältnis zur Klimawissenschaft.
Kleine Eigenwerbung zu unserer Serie, die wir produziert haben, zum Thema indigenes Wissen. Das sind auch ein paar Punkte, die wir heute besprochen haben.
Wie wichtig eben lokales, lang andauerndes Wissen für den Erhalt eines Ökosystems ist. Aber ein Punkt würde mich schon noch interessieren. Die Klimabewegung, wenn ich das richtig sehe, hat sich ja bisher noch nicht wirklich auch mit diesem Meer auseinandergesetzt. Bräuchte es denn aus eurer Perspektive auch so etwas wie einen Ocean Turn auch in der Klimabewegung?
Ich würde sagen, ja. Es ist aber da auch wichtig, vielleicht in die Geschichte zu gucken. Also es gibt ganz viel Aktivismus, der am und im und auf dem Meer stattgefunden hat, schon lange. Also Greenpeace zum Beispiel hat ja auch angefangen mit Schiffsaktionen ganz stark, hatte auch ein eigenes Schiff. Und man muss jetzt sich gar nicht nur die europäischen Umweltorganisationen angucken, um Beispiele zu finden. Also es gibt da wahnsinnig viel. Ich würde aber sagen, gerade der Zusammenhang zwischen Meeren und Klima, was ja nochmal was anderes ist als zwischen Meeren und Biodiversitäten, zum Beispiel Walfang, der kommt immer noch zu wenig vor und muss stärker thematisiert werden in der Klimabewegung, eindeutig.
Vielen Dank, Lena, für deine Recherchen, für die Einblicke aufs Meer, unters Meer, übers Meer.
Ja, liebe Grüße nach Berlin, das ja, wie wir heute erfahren haben, eben doch auch irgendwie am Meer liegt, oder?
Ja, viele Grüße nach Basel, das ebenso Containerhafen hat bestimmt und auch am Meer liegt.
Aber bevor wir aufhören, einfach eine kleine Erinnerung, dass auch wir nicht untergehen dürfen. Deshalb hier der kleine Aufruf. Spendet für das Weiterleben von Treibhaus. Ihr könnt das machen, indem ihr auf unserer Webseite klickt auf den Button Unterstützen. Wenn es nicht gleich funktioniert, bitte refreshen.
Auch der kleinste Beitrag ist willkommen. Vielen Dank.
Danke fürs Dranbleiben. Danke für euer Interesse.
Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab. Mit Lena Schubert, Esther Petsche, Samuel Schläfle und Olivier Christe. Mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anna-Ida Vierz und Christoph Keller.
Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, auf allen guten Podcast-Plattformen und immer am dritten Wochenende des Monats auf Radio X und auch auf Frida Magazin. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook oder per Mail an mail@treibhauspodcast.ch und wir sind selbstverständlich auch auf Instagram.
Tschüss und guten Start ins neue Jahr.
Wir sagen nur Mast und Schotbruch im 2025.